Darüber spricht heute die Sportwelt.
Stand jetzt.
Die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages.
Stand jetzt.
Mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.
Guten Morgen, Freitag, 18. Juni, 7.07 Uhr. Es ist wieder Zeit für Stand jetzt.
Es ist wieder Zeit für den ersten Sportpodcast des Tages. Ich bin Andreas Wurm, schönen guten Morgen.
Und ich bin Malte Asmus. Schön, dass ihr mit uns den Wochenausklang einläutet.
Ja, und passend dazu haben wir natürlich auch heute wieder diese Themen, die Stand jetzt das Zeug zum Tagesgespräch haben.
Schluss mit der schönen Rederei. Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk erklärt vor dem Portugal-Spiel, was ihm am DFB-Team Stand jetzt missfällt.
Schräge Outfits, große Töne, Trash-Talk beim Box-Staredown von Fury und Wilder.
Sieg für Hamilton oder Punkte für Vettel in Frankreich? Die Starting Grid Crew, die sagt gleich bei uns das Rennwochenende voraus.
Oh, da bin ich sehr, sehr gespannt. Die haben ja richtig Ahnung, ich weniger. Ich finde es ja immer ein bisschen langweilig, aber da kommt ja offensichtlich wieder Musik rein. Also hören wir gleich sehr aufmerksam zu. Außerdem gibt es wieder unsere Dreierkette mit den Gewinnern, mit den Verlierern des Tages, den sportlichen Geburtstagskindern. Und wir blicken zurück in die Sportgeschichte. Was passierte am heutigen Tag?
Und wir haben natürlich auch eine Frage des Tages für euch. Eine Woche EM liegt jetzt ja schon hinter uns. Wir haben uns in der Zeit ein Bild von den beteiligten Mannschaften machen können, aber nicht nur von denen, sondern auch von den Teams von ARD, ZDF und Magenta TV. Die haben wir in Action schon erleben können. Und damit haben wir ja auch eine Heerschar an prominenten Expertinnen gesehen und gehört. Wir fragen uns mal, wer hat uns denn von denen bisher am meisten überzeugt? Zwei Meinungen in je 40 Sekunden. Andreas, starte doch mal.
Ja, also war er 2014 beim WM-Finale noch der ziemlich unwissende, ich zitiere Schiri, ist das hier das Finale, fehlt ihm momentan absolut nicht der Durchblick. Christoph Kramer von Borussia Mönchengladbach ist mein aktueller Lieblingsexperte, wenn man das so sagen kann. Der ist richtig nah dran, der kann sich in die Mannschaft und auch in die Spielsituationen für mich am besten reindenken und durch seine Eloquenz auch vermitteln. Das ist nicht weiter überraschend, aber es ist erfrischend für mich, denn was ich da generell bisher so gehört habe, auch bei anderen, ist das größtenteils hat mir das nicht so zugesagt und da habe ich mal das, also auch dieses Abseits des Zerredens der deutschen Mannschaft, muss ich sagen, ich habe das gar nicht gehört, wer da alles das deutsche Spiel kommentiert hat. Ich glaube, es war Reti und Sandro Wagner. Aber das hat mir richtig gut gefallen. Sandro Wagner, finde ich, der hat im Vorfeld auch immer viel, viel Gutes gemacht. Bei Magenta TV überzeugt mich bisher Sascha Bandermann. Der wurde jetzt vom Tennis- und Dart-Experten auch zum Fußball-Joker. Also das sind so meine, sagen wir mal, herausragenden. Und wer blieb dir, sagen wir mal, positiv im Ohr?
Also mal abgesehen von unseren 90-Plus-Experten beim Europa-Tour-Tour-Podcast hier auf meinsportpodcast.de ist meine Favoritin ganz klar Almut Schuld. Die nimmt nämlich kein Blatt vor den Mund und hat dabei auch noch richtig Ahnung. Zum Auftakt der EM-Woche hat sie erstmal Alex Bommes im ARD-Studio nach nicht mal 5 Minuten auf dem Sender den Unterschied zwischen Angriffspressing und Gegenpressing erläutert. Und sie erklärt sowieso gut und vor allem auf den Punkt, nicht viel Schnickschnack drumherum. Sie schämt sich auch nicht, wenn sie Emotionen auf dem Sender zeigt, wie bei ihrem Lachflash auf Prinz Boatengs regelmäßigen Ausflüge in die Jugendsprache. Da hat sie sich ziemlich weggeschmissen neulich einmal, konnte gar nicht antworten. Finde ich sympathisch und eben fachlich auch top. So möchte ich eigentlich ExpertInnen im TV sehen, wenn die bei Magenta TV mit Jan Henkel am Taktikscreen stehen würde. Ich glaube, das wäre Stand jetzt so mein persönliches Analysetraumpaar.
Und wie ist das bei euch? Habt ihr Lieblings-TV-Expertinnen? Schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an folgende Nummer. An die 0331 298 5028 0331 298 5028 und ganz wichtig, bitte an diese Nummer nur eine Sprachnachricht senden. Beginnt diese Sprachnachricht mit den Worten Stand jetzt und sagt uns dann euren Namen und dann hätten wir gerne eure Expertise.
Stand jetzt aktuell.
Am Samstagabend um 18 Uhr, da gilt's für die deutsche Mannschaft. Nach der 0:1 Niederlage gegen Frankreich, da braucht die Löw-Truppe im zweiten EM-Spiel gegen Portugal jetzt dringend einen Sieg. Aber dafür muss schon eine erhebliche Leistungssteigerung her.
Ich erwarte doch von der deutschen Mannschaft, dass sie mit einer Spielidee reingeht, dass sie Chancen kreieren, dass sie über den Kampf hinaus auch spielerisch Qualität zeigt, weil in der deutschen Mannschaft stehen ja viele Leute, die schon die Champions League gewonnen haben und von denen kann ich einfach mehr erwarten.
Das sagt Sport1-Chefredakteur Pit Gottschalk im FIFA-Pitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Kampf, Wille und ganz viel Leidenschaft, das ist die verdammte Pflicht der Mannschaft, aber gegen solche Top-Mannschaften wie Frankreich oder Portugal eben nicht genug. Maximal 4 minus, denn, so Pit Gottschalk weiter,
Zentimeter haben gefehlt, sonst wären wir mit 0-3, ein Pfostenschuss, 0-4 da rausmarschiert. Ich lasse mich darauf nicht ein, dass hier jetzt alles schön geredet wird.
Die Niederlage gegen Frankreich schön zu reden, das müsse jetzt endlich aufhören, sonst könnte es wieder dramatische Folgen geben, erinnert Gottschalk an die jüngere Vergangenheit.
Wenn die das nicht begreifen, dass sie jetzt gerade dieselbe Scheiße bauen wie bei der WM 2018, dann sind wir schneller raus aus dem Turnier, als wir uns das vorgenommen haben. Sie haben Mist gespielt und sie müssen das einfach mal einsehen, weil dadurch, dass sie sich jetzt darauf berufen, na, wir waren ja engagiert und so, ja bitteschön, das ist doch das Mindeste, was ich erwarte. Ich würde ja auch nie einen Schwimm-Olympiateilnehmer dafür loben, dass er nicht ertrunken ist.
Verantwortlich dafür natürlich auch der Trainer Jogi Löw und Gottschalk zählt im Feverpitch-Podcast dessen Fehler auf.
Diese Dreierkette hinten, damit man die Flügel stärkt, ist zwar eine Idee, aber sie ist eine Antwort auf den Gegner. Das heißt, du gehst nicht aktiv hinein, wo du ein Heimspiel hast. Und dann den Kimmich auf die rechte Seite zu setzen, damit er Mbappé im Schach hält, ist eine weitere Reaktion auf den Gegner. Aber weiß doch jeder, der Bayern München einigermaßen beobachtet hat, dass der Junge direkt vor der Abwehr eine Schlüsselfigur ist für das eigene Spiel. A, um die Abwehr zu entlasten mit seiner aggressiven Spielweise, das schon Gegenangriffe unterbunden werden, aber noch mehr dann das Umschaltspiel nach vorne, die Akzente zu setzen, um selbst dann Angriffe einzuleiten.
Und dazu kommt, so Gottschalk, dass Deutschland einfach nicht so eingespielt ist, aber auch gar nicht so eingespielt sein kann wie Frankreich. Das sei definitiv nicht die Schuld von Löw, aber in Löws Verantwortung liege etwas anderes, nämlich, dass er nicht richtig darauf reagiert habe, auf diesen Fakt. Deshalb fordert Gottschalk mit Blick auf das Portugal-Spiel,
dann orientiere ich mich doch an der besten deutschen Mannschaft. Und das ist Bayern München. Das heißt, die Abwehrformation mit Viererkette, aber dass ich diese Achse beibehalte. Das heißt, es fängt bei Neuer an. Hummels, ja, Borussia Dortmund, aber lange Jahre mit Neuer schon zusammengespielt. Dann Kimmich, Groß, seit Jahren in der Nationalmannschaft direkt mit dabei. Und vorne bin ich dann, wenn er wieder zurückkommt, bei Leon Goretzka und eben Thomas Müller. Und an dieser Achse kann man sich orientieren. Die gibt Halt, die gibt Orientierung. Und dann gehe ich erst in zweiter Linie dann auf die Außenposition, um das dicht zu machen.
Und mit dieser Forderung ist Gottschalk ja nicht alleine. Das fordern übrigens ganz viele Experten, Berti Vogts, Lothar Matthäus und wie sie alle heißen. Nur Löw scheint das nicht so zu sehen.
Ich weiß nicht, warum der Bundestrainer schlauer sein will als alle anderen, statt das Offensichtliche zu machen.
Ja, das sagt Pit Gottschalk im Feverpitch-Podcast hier auf meinsportpodcast.de. Andreas, du hast jetzt mehrfach ziemlich heftig mit dem Kopf geschüttelt. Du bist mit der Kritik von Pit nicht so ganz einverstanden. Deute ich das richtig?
Ja, absolut. Ich kann mit fast nichts, was ich da gehört habe, etwas anfangen. Aber das deckt sich auch mit dem, was ich jetzt in der letzten Woche so vom Sport1-Chefredakteur bereits zum Deutschlandspiel gehört habe. Er hat das ja auch schon online zum Beispiel auch schon einen Kommentar abgegeben. Ich glaube, also mit Sprüchen wie, warum will Löw schlauer sein als alle anderen, legt er sich ein bisschen weit aus dem Redaktionsfenster, wie ich finde. Ich bin mir nicht sicher, ob er da inhaltlich generell auch mithalten kann. Klar hat er in den vergangenen Jahren auch Fehler gemacht, auch in den vergangenen Monaten. Aber das mit den Mechanismen der Russland-WM gleichzusetzen, das finde ich als dummes Zeug. Da hätte keiner so gekämpft, wie sie es jetzt getan haben. Das kann man ihnen zumindest ja auch nicht absprechen. Gegen Frankreich, da haben sie wirklich viel auf den Platz gebracht. Manchmal eben auch Unvermögen, ja. Aber der Weltmeister, der hatte viele bessere Momente. Auch das ist richtig, liegt aber vor allem auch an der individuellen Stärke, an wirklich diesem unfassbar starken Team, die jetzt auch als Team auftreten und nicht an der Unfähigkeit des deutschen Teams. Aber sie haben kein reguläres Tor in fast 100 Minuten Fußball geschossen und man kann über die Taktik gerade rund um Kimmich streiten. Das haben wir ja hier auch schon getan. Ne? Ob Mitte, ob rechts, da waren wir uns ja auch nicht so ganz einig und mein Wunsch ist es eben auch, dass er eigentlich eher in der Mitte eingesetzt wird. Aber blicken wir auf die Statistik des Länderspiels. Also da, so richtig viel falsch haben wir dann doch offensichtlich gemacht. Also ich meine, man darf auf Statistiken auch nicht zu viel geben, aber in allen relevanten Kriterien waren wir mindestens mal gleich gut, wenn nicht besser. Unser Problem, so finde ich, und das halte ich dagegen, unser Problem liegt nicht in einer generellen taktischen Aufstellung und Ausrichtung von Jogi Löw, sondern unser Problem ist die Box. Da kommen keine Pässe an. Und da gibt's keinen dreckigen Vollstrecker, der dann auch mal das Tor reinmacht. Und das ist eine alte Fußballweisheit, aber Spiele gewinnt man nur, wenn man eben Tore macht. Und ich finde bei aller Kritik, die Tonalität muss stimmen und das Augenmaß muss auch stimmen. Ich bin dafür, an dem Guten uns jetzt aufzubauen. Kritisiert wurde genug. Vor diesem wichtigen Spiel sage ich konstruktiv Blick nach vorne als Besserwisserei. Und ich möchte, dass wir mit Mut in dieses Spiel gehen und nicht an der Kaffeemaschine zerreden, wie schlecht wir gespielt haben.
Gottschalk oder Wurm? Welcher der beiden Standpunkte hat euch denn mehr überzeugt? Seht ihr den deutschen Auftritt eher so negativ? Die Situation so bedrohlich wie Pitt? Oder seid ihr da eher auf Andreas Seite, eher aufbauend? Schickt uns doch gern auch dazu eine WhatsApp-Sprachnachricht mit eurer Meinung an unsere Nummer. Ich wiederhole sie auch nochmal: 0331 298 5028. Ganz wichtig, Sprachnachrichten bitte nur senden und euren Namen nennen. Und dann euch einschalten in dieses verbale Fernduell zwischen Andreas und Pitt. Und das war nur der Auftakt unserer physischen Auseinandersetzung, zu der wir jetzt gleich kommen. Es geht nämlich gleich bei uns hier noch ums Boxen.
Stand jetzt aktuell.
Am 24. Juli ist es soweit, dann treffen Tyson Fury und Deontay Wilder in Las Vegas zu einem hoffentlich großen Boxfight aufeinander. Der Staredown jedenfalls zwischen den beiden Erzrivalen, der hatte es schon einmal in sich und der lieferte auch einen appetitmachenden Vorgeschmack, wie es zu erwarten war. Es gab markige Sprüche, schräge Outfits und natürlich die obligatorischen großen Versprechungen, vor allen Dingen von Fury.
Yeah, because I'm looking for a big knockout straight away. I don't believe he's mentally, physically, or emotionally involved in his fight. I think he's doing it for the wrong reasons. And when people do things for the wrong reasons, they always wind up getting hurt. So we'll see on fight night if I'm a man to my word and if I can run him over quicker than round 7. And I think I do.
Da sagte also Tyson Fury, der amtierende Schwergewichtschamp, nach WBC-Version auf der Pressekonferenz. Danke an die Kollegen vom SID für diesen und die folgenden Töne. Lange will sich Fury, hat er gesagt, also nicht mit Wilder aufhalten. Nach einem umstrittenen Remis im ersten Duell der beiden 2018 hatte er Wilder schon beim letzten Fight im Februar 2020 dann ziemlich alt aussehen lassen und am Ende ja auch per technischem K.O. gewonnen. Kein Wunder, dass Fury optimistisch vor dem dritten Fight ist.
I get paid to beat up on people. Not a bad job, really. Yes, so yeah, it's going to be Deontay Wilder. So yeah, it's his turn again. Let him get another good hiding. And we'll see if he wants a fourth rematch after this one. Maybe a 7th, 10th, 72. Who knows? It might go on forever.
Fury war der Wortführer bei der Pressekonferenz. Wilder dagegen, der kam eher einsilbig daher. Reden wollte er nicht, Fragen beantworten schon mal gar nicht. Während der gesamten PK hörte er eigentlich sowieso nur Musik, nahm seinen überdimensionalen Kopfhörer zu keinem Zeitpunkt ab. Er will Taten sprechen lassen offensichtlich und kündigte für den Fight in einem Monat eigentlich nur das hier an.
Look, enough said. Time to cut off his head. It comes July the 24th, there will be bloodshed. Get your tickets now, I'll see you soon.
Sprachs, lieferte sich dann ein 5-minütiges finsteres Staredown mit Fury und verließ dann die Bühne, während Fury großspurig noch über sein Outfit parlierte.
No, this is actually another suit. This is a reminder of what happened to him last time. There's me on the throne. There's me dressed in the king's outfit.
Und der König, das will Tyson Fury auch nach dem 24. Juli natürlich noch weiter sein.
Deontay Wilder, I've already defeated him before twice. What's he going to bring to the table? I don't know, we'll find out.
Die Stand jetzt. Dreierkette. Top und Flop.
Top des Tages ist der THW Kiel, denn der hat am 35. Spieltag in der HBL die Tabellenspitze übernommen. Zum einen dank des eigenen klaren 31-23 Sieges über Frischauf Göppingen, zum anderen dank der tatkräftigen Mithilfe der SG Flensburg-Handewitt, denn die verloren zu Hause gegen Berlin mit 29-33 und ließen die Nordrivalen aus Kiel 3 Spieltage vor Saisonende wieder vorbeiziehen.
Und unser Flop des Tages ist, wenn Ligen allen Warnungen zum Trotz die Gesundheit ihrer Spielerinnen unnötig aufs Spiel setzen, wie zum Beispiel jetzt die NBA, denn die hat aktuell während der Playoffs ausgerechnet mit einer noch nie dagewesenen Verletztenmisere zu kämpfen. Kawhi Leonard, Anthony Davis, James Harden, Donovan Mitchell, Mike Conley, Jalen Brown, Joel Embiid, Kyrie Irving, alles Beispiele für Spieler, die mit Verletzungen kämpften oder jetzt gerade kämpfen. Für LeBron James ist der Fall klar, der Grund für diese vielen Verletzungen sind die viel zu kurzen Pausen, speziell der verfrühte Saisonstart. Die Saison startete ja schon nur 2 Monate nach dem Ende der Vorsaison und vor den negativen Folgen, die wir jetzt sehen, hatte LeBron James ja schon immer gewarnt. Ende der letzten Saison schon, hat gesagt, fangen wir bloß nicht wieder zu früh an. Er hat wohl recht behalten.
Geburtstagskind des Tages.
Wir sagen wieder Happy Birthday allen, die heute Geburtstag feiern. Es gibt natürlich auch besonders sportliche, prominente Geburtstagskinder und da haben wir ein paar rausgepickt.
Zum Beispiel gratulieren wir zum 95. Geburtstag ganz herzlich Gisela Schöbel-Grass. In den 40er Jahren gehörte sie zu den besten Schwimmerinnen der Welt, schwamm 1943 die 100 Meter Brust in der damaligen Weltrekordzeit von 1 Minute und 19 Sekunden.
Und Geburtstag feiert heute auch ein klangvoller Name des Fußballs. Fabio Capello hat Geburtstag. Der Fußballerfolgstrainer wird 75 Jahre alt. Als Spieler gewann er mit Juventus Turin und mit Milan viermal die italienische Meisterschaft, mit der Roma und mit Milan jeweils die Coppa Italia. Doch als Trainer war der Italiener, müssen wir sagen, schon erfolgreicher. Mit Milan, mit Juve, mit Real gewann er 9 nationale Meisterschaften. Und 1994 auch die Champions League. Weniger erfolgreich, das muss man einschränkend sagen, war er als Nationaltrainer.
Und den 70. feiert heute Annelie Erhardt, Leichtathletik-Olympiasiegerin von 1972 in München. Für die DDR hatte sie damals die Goldmedaille über 100 Meter Hürden gewonnen und das mit 12,59 Sekunden sogar in Weltrekordzeit und das ja auch noch bei der Olympiapremiere der Hürden. Also eine zigfach historische Leistung.
Also selbstverständlich sagen wir aber auch allen anderen, die heute Geburtstag haben, lasst euch schön feiern. Wir wünschen euch nur das Beste zum Feste. Alles, alles Gute für euch.
Heute in der Sportgeschichte.
Wir schreiben den 18. Juni und wir fragen, was passierte denn da so Sportliches? Hier die Antworten.
Und da blicken wir mal ganz weit zurück. Und zwar ins Jahr 1859, da wurde das Aletschhorn, das ist ein Gipfel in den Berner Alpen, zum allerersten Mal bestiegen vom englischen Alpinisten Francis Fox Tuckett und seinen drei Bergführern. Und das Aletschhorn, das liegt ca. 4200 Meter über dem Meeresspiegel, ist damit der zweithöchste Berg in den Berner Alpen und insgesamt der kälteste der Alpen. Also schon richtige Anforderung da.
Und heute vor 49 Jahren gewann die deutsche Fußballnationalmannschaft ihren ersten EM-Titel. Nur das passt ja. Im Finale von Brüssel setzte sich die Mannschaft von Helmut Schön damals mit 3:0 gegen die Sowjetunion durch. Der zweifache Finaltorschütze Gerd, der Bomber der Nation Müller, wurde am Ende auch Torschützenkönig, war übrigens mit 4 Treffern der einzige Spieler, der mehr als ein Tor in der Endrunde erzielte.
Stand jetzt aktuell.
Zweimal war Mercedes in der Formel 1 zuletzt sieglos geblieben, sowohl in Monaco als auch in Baku. Da hatte Lewis Hamilton ja seinen Red Bull-Konkurrenten Max Verstappen bzw. Sergio Perez den Vorsprung lassen müssen. Schlägt das Imperium jetzt zurück beim großen Preis von Frankreich? Die Crew unseres Formel 1-Podcasts Starting Grid. Kevin Scheuren, Christian Nimmervoll, heute von Sebastian Hollmichel vom Attack Mode Formel E-Podcast ergänzt, blickt vor dem Rennen mal wieder in die Glaskugel.
Jetzt tippen wir einfach mal und Sebastian, du als Gast fängst an und wir beginnen jetzt mal an dieser Stelle mit unseren 4 Sonderfragen für heute. Kannst dich also schon mal darauf vorbereiten. Wie viele Dreher wird Nikita Mazepin an diesem Wochenende haben?
Ich gucke kurz in meine Datenbank, Kevin. Seit 12 Tagen, 9 Stunden, 2 Minuten und 31 Sekunden hat Mazepin sich nicht mehr gedreht. Ich vermute auf dieser Strecke der Konfiguration am Gesamtwochenende 2 Dreher.
Zwei Dreher, gut. Sebastian Vettel, Punkte, ja oder nein?
Vettel, Punkte, ja.
Welches Team wird Best of the Rest hinter Mercedes und Red Bull?
Ferrari.
Und eine Frage noch, wird Daniel Ricciardo vor Lando Norris ins Ziel kommen?
Never.
Okay. So, dann noch ganz klassisch die ersten 3 und die Pole Position, bitte.
Also Pole Position möchte ich mal einfach mal Max Verstappen auf jeden Fall nehmen. Dann wird Max Verstappen dieses Rennen gewinnen vor Lewis Hamilton und vor Carlos Sainz.
Oh. Christian.
Mazepin, ich glaube, obwohl er zuletzt besser zurechtkam, aber einfach Paul Ricard mit diesen riesigen Auslaufzonen verleitet dazu regelrecht, dass du es probierst. Deswegen würde ich sagen 4 Dreher. Mhm. Sebastian Vettel, Punkte, ja. Ich glaube sogar mehr als einen. Best of the Rest. Ferrari, wobei bin ich mir nicht ganz sicher, könnte auch McLaren sein. Und Ricciardo von Norris glaube ich auch nicht, obwohl ich sie ihm von ganzem Herzen wünschen würde. Auch weil ich mit ihm übermorgen, also sprich, es müsste der Freitag sein, glaube ich, ein Interview habe. Über das können wir dann vielleicht nächste Woche im Podcast sprechen.
Schön, gerne. Dann noch die ersten 3 und die Pole Position.
Pole Position glaube ich Lewis Hamilton. Ich glaube, dass Mercedes hier Performance-Vorteile haben müsste. Ich glaube aber nicht, dass er das Rennen gewinnt, sondern ich glaube irgendwie, ich mache einen Karma-Tipp sozusagen. Und glaube deswegen Max Verstappen, also Entschädigung für den Reifenschaden in Baku, vor Valtteri Bottas, weil er gerade von allen aus dem Mercedes-Medial rausgeprügelt wird und Lewis Hamilton wird dann nur Dritter, weil irgendwas, keine Ahnung, beim Boxenstopp schief geht oder Strategie falsch oder so.
Okay. Also ich sage, Nikita Mazepin dreht sich dreimal am Wochenende, dann haben wir alle was Verschiedenes. Punkte für Vettel, ja, gehe ich auch mit. Best of the rest wird McLaren, glaube ich. Und ja, ich sehe Norris auch noch nicht vor Daniel Ricciardo an diesem Wochenende. Und
umgekehrt, oder?
Ja, so nein. Also
du siehst Norris vor Ricciardo.
Ja. Okay. Ja, auf jeden Fall. So, die ersten drei. Also ich glaube, Pole Position Lewis Hamilton auch. Ich glaube, er holt sich auch den Hattrick. Er hat ja 2018 und 19 in Le Castellet gewonnen, ist ja aktuell auch dann der Rekordsieger beim Frankreich Grand Prix im aktuellen Feld. Die meisten Siege hat ja Michael Schumacher mit 8. Lewis Hamilton gewinnt das Rennen vor Valtteri Bottas und Max Verstappen. Das wird dann aber auch das letzte Rennen des Triple Headers sein, das Lewis Hamilton gewinnen wird. Ich glaube, dass die Österreich-Rennen dann beide an Max Verstappen gehen sollten.
Am Ende schon ein kleiner Vorgriff, an dem werden wir dich messen, Kevin, in den nächsten Wochen. Danke auf jeden Fall an Kevin, Christian und Sebastian für die Tipps. Und wenn ihr mehr zum Großen Preis von Frankreich hören wollt oder generell über die Formel 1 ausführlich und kompetent informiert werden möchtet, dann abonniert doch einfach Starting Grid mit dem Podcatcher eurer Wahl.
Das bringt das Sportwochenende. Stand jetzt.
Bleibt uns noch die Vorschau auf das Sportwochenende. Es ist natürlich pickepacke voll. Wir haben ein bisschen was rausgepickt.
Und zwar kommen die Tennisturniere in Queens, Halle und Berlin natürlich in ihre entscheidende Phase. Die US Open im Golf, die wird am Sonntag entschieden. Es gibt dazu noch jede Menge Motorsport. DTM in Monza, MotoGP auf dem Sachsenring und Formel 1 in Le Castellet, wie gehört.
Die HBL hat den 36. Spieltag angesetzt. Die Basketball-EM der Damen läuft, ohne deutsche Beteiligung allerdings. American Football wird gespielt. Die neue European Football League nimmt ihren Betrieb auf und natürlich rollt auch der Fußball wieder bei zum einen der Copa und bei der Europameisterschaft. 8 Spiele gibt es heute, morgen und Sonntag, darunter ja auch der Auftritt der deutschen Nationalmannschaft am morgigen Samstag um 18 Uhr gegen Portugal.
Da bist du dann wieder im Stadion in München, ne?
Allerdings, ja, ich mache mich jetzt schon bald auf den Weg. Ja, das ist morgen um 10 Uhr muss ich im Stadion sein.
Hast du die portugiesischen Namen schon geübt?
Ich hoffe, ich komme während des Spiels so gut es geht drumherum, aber die Mannschaftsaufstellung, die werde ich mir schon runterstottern müssen. Ja, ich habe ein bisschen geübt, aber ich mache das ja immer so, dass ich vor Ort nochmal mit der Delegation spreche und mir die Namen nochmal vorlesen lasse. Ich werde ganz oft gefragt, wie machst du das mit den Namen und so, also hier mal aus dem Nähkästchen. Es gibt zwar eine Datenbank von der UEFA und da kann man das nachhören, wie dies ausgesprochen werden soll, aber ich frage immer nochmal vor Ort und mache mir dann so meine Notizen dazu. Ja. Im Zweifel platzt doch eh bei Nummer 7, Cristiano Ronaldo. Das ist doch so.
Wollen wir hoffen, dass er am Samstag nicht zu oft knipsen wird, der Rekordschütze, der EM-Rekordtorschütze mit 11 Toren. Dass da nicht so viel noch dazukommt.
Nee, das ich möchte nicht.
Aber heute geht's ja erstmal los wieder mit weiteren EM-Spielen, mit der Gruppe E zum Beispiel, Schweden, Slowakei, die Gruppe D spielt Tschechien gegen Kroatien und England gegen Schottland. Samstag dann neben dem deutschen Spiel ja auch noch die Partie der Ungarn gegen Frankreich. Und am Sonntag, da geht es dann auch schon mit dem dritten Spieltag weiter, mit Schweiz, Türkei und Italien, Wales. Und ich bin mir sicher, irgendwas von diesen Spielen wird am Montag dann auch bei uns morgens bei Stand jetzt wieder ein Thema sein, das zum Tagesgespräch bestimmt taucht.
Ja, und deshalb stehen wir wieder mit euch auf. Ab 7.07 Uhr sind wir für euch da. In der Zwischenzeit hört ganz fleißig mein Sportpodcast.de und abonniert unseren Podcast und auch viele andere, die ihr vielleicht bis dahin von unserer Seite aus gehört habt. Abonniert sie sehr gerne, schreibt eine Bewertung, gebt gerne Sterne. Also das große, große Besteck des bunten Sports, das findet ihr alles bei uns.
Denn hier gibt es Sport für die Ohren rund um die Uhr. Und wenn ihr noch mehr Sport hören wollt, dann schaltet doch einfach mal rein bei Sportradio Deutschland. Die Kollegen, die haben alle 15 Minuten Nachrichten, Sportnachrichten für euch rund um die Uhr. Da werdet ihr immer ganz aktuell auf dem Laufenden gehalten. Und abends und am Wochenende gibt es ja dann auch noch lange moderierte Strecken zu aktuellen Fußballthemen und Sportthemen generell. Also alles aus der Welt des Sports, genau wie auf meinsportpodcast.de. Als Podcast kriegt ihr da in einem Livestream über DAB Plus oder natürlich auf sportradio-deutschland.de online zu hören. Also ganz viel Sport gibt's auch am Wochenende dann, den ihr verfolgen könnt. Wir wünschen euch viel Spaß dabei, sagen Gruß und Kuss.
Gott, von mir, von Andreas Wurm.
Und Malte Asmus.
Hoffentlich hören wir uns morgen Abend dann ein bisschen lauter und
dynamischer. Im Hintergrund wahrscheinlich.
Ja, das wäre schön, wäre es. Während des Spiels ganz oft, da wäre ich froh.
Wir drücken die Daumen.
Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Wurm und Malte Asmus auf meinsportpodcast.de.